Movie Rentner, der Filmpodcast mit den 1000 Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
Frührentner, das Format, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden. Heute mal wieder ein kleiner Rundumschlag durch das House of Ideas über die neuesten News, die Marvel so rausgehauen hat. Und da gab es jede Menge, sowohl Marvel von Disney als auch Marvel von Sony hat einiges verlauten lassen. Ja, und da bin ich mal sehr gespannt, ob wir da auch gute Nachrichten drin finden oder ob die Abwärtsspirale, die Marvel beschritten hat, weitergehen wird. Das bespreche ich jetzt wie immer bei diesen Marvel-Folgen mit unserem Co-Rentner, mit dem Thomas. Hallo Thomas.
Ja, yeah, hallo.
Ja, sollen wir mit den vielleicht positivsten Nachrichten anfangen? Jessica Jones, die Schauspielerin von Jessica Jones, hat announced, dass sie in der Daredevil Born Again Serie wohl auftauchen wird. Also Kristen Ritter hat angekündigt, in der Studioproduktion, die Disney Studios gerade raushaut, nämlich die Daredevil Born Again Serie, wird sie wohl mindestens mal einen kleinen Cameo haben und damit ihre Rolle aus der originalen Netflix Daredevil Serie wieder aufführen.
Ja, persönlich hoffe ich, dass es mehr als ein Cameo ist, vor allen Dingen mehr als Daredevil in Echo unterwegs war. Das wäre schon sehr wünschenswert. Ja. Denn ganz ehrlich, die Jessica Jones Serie war wahrscheinlich eine der besten, die damals von Marvel rausgekommen ist.
Ja, also die erste Staffel ist absolut meine Lieblingsserie von dieser Netflix-Generation. Ganz genau. Überhaupt, wenn man sich die Castliste mal durchschaut, dann sehen wir, dass John Bernthal wieder mitspielt, also der Punisher. Wird gelistet als Castmitglied. Genauso haben sie sowohl Wilson Fisk als auch seine Frau Vanessa, sprich Vincent D'Onofrio und Sandrine Holt, wieder an den Start gekriegt. Und natürlich auch Leute wie Deborah Ann Woll, die Karen Page spielt, und Alan Hansen, der den Foggy Nelson spielt. Das hatte ich gerade einen kleinen Aussetzer. Also die sind alle wieder am Start. Das heißt, wahrscheinlich wird die Serie doch eher Daredevil Staffel 4 sein, oder?
Ja, denke ich jetzt mal. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sie einen kompletten Neustart da machen werden. Vor allem, weil ja Daredevil auch schon etabliert ist im MCU. Deswegen macht das ja eigentlich keinen Sinn.
Ja, wobei sie den bereits etablierten Daredevil eigentlich wieder retconnen müssen in der Serie.
Ich würde es hoffen, aber das glaube ich nicht.
Ja, meinst du, dass sie wirklich die Handlung aus She-Hulk weiterführen? Also diese Art von Daredevil?
Persönlich glaube, dass She-Hulk sehr bald als nicht kanonisch gewertet wird.
Ja, glaube ich auch, als Fiebertraum von Hulk oder sowas. Mhm. Ja, nee, da gehe ich auch von aus. Ich meine, er war ja auch in Spider-Man No Way Home. Da war er aber nur als Matt Murdock, also nicht als Daredevil, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das heißt, da kann man jetzt nicht sagen, ob sie den Charakter richtig oder falsch hingekriegt haben. Aber auf jeden Fall war er halt wieder der Anwalt der Entrechteten, der sich um diese kleineren Leute kümmert, weil ja damals keiner wusste. Na doch, stimmt, die wussten, dass er Spider-Man ist. Doch, also insofern war er gar nicht so klein. Ja, aber gut, immerhin. Ich finde ganz spannend, was man so über diese Serie hört. Die soll ja 2025 auf Disney Plus landen, soll aus 18 Folgen bestehen. Und diese 18 Folgen sollen jeweils in zwei Hälften geteilt sein. Also der erste Release sind 9 Episoden, der zweite Release dann wieder 9 Episoden. Gehört kanonisch in die Phase 5 des MCU. Aber das ist nicht das Schlimmste, das ist nicht schlimm, aber man hört halt, dass sie im Endeffekt schon fertige Folgen komplett in den Mülleimer geworfen haben und ganz von Neuem angefangen haben, weil sie wohl gar nicht mit der Qualität zufrieden waren. Ja, und das ist schon wieder so ein Warnsignal, was ich jetzt bei allen Marvel-Projekten immer habe. Anscheinend war das wieder so ein Ding, ja, keine Ahnung, es wird nichts verlautbart, warum sie das alles in den Müll geworfen haben. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es halt doch eher so dieser Disney-fizierte Daredevil war. Und dass sie das jetzt doch wieder mehr auf diesen dunkleren, ernsteren und auch brutaleren Ton der Netflix-Produktion verändern wollen.
Das hoffe ich zumindest. Andererseits haben sie eben bei Echo ja auch gesagt, ja, das ist eine sehr erwachsene Serie mit sehr viel Gewalt und ja. Ich glaube, es gab genau einen Toten oder sowas.
Das stimmt. Und den hat der Böse umgebracht, ja.
Ja.
Ja, über Echo müssen wir auch mal irgendwann reden, glaube ich. Aber was wollte ich gerade sagen? Ich habe das Gefühl, dass immer wenn Disney sagt, sie meinen, wir machen eine ernste Serie, dann heißt das für sie nur, dass sie diese Kampftechnik aus Daredevil Netflix Produktion übernehmen. Also diese relativ langen One-Takes mit relativ gewaltlastigen Kämpfen, die in irgendwelchen dunklen Fluren spielen. Und das ist dann für sie das Erwachsene.
Ja. Ah, erschreckend. Aber ja, du wirst wahrscheinlich recht haben.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie jetzt diese Qualität dadurch gerettet haben, dass sie diesen drastischen Schritt gemacht haben und damit ja auch ganz viel Geld verbrannt haben werden, wenn die halt fertige Folgen nochmal ganz, ganz neu drehen müssen. Das ist ja in der Tat auch eine Geldverbrennungsmaschine dann. Aber ich denke, dass Marvel gemerkt hat, dass sie wirklich jetzt mal Qualität abliefern müssen und die Leute nicht blind alles fressen, was sie denen vor die Nase werfen. Das hat ja Phase 4 vom MCU wirklich deutlich gezeigt, dass die Leute so Sachen wie Ant-Man, Quantumania oder halt Echo oder The Marvels alle mit den Füßen abgestimmt haben und den Kram einfach nicht geschaut haben.
Ja, ich hoffe wirklich, dass das die Lektion ist, die Disney gelernt hat, aber ich bin noch am Zweifeln.
Ja, ich meine, 6 Episoden waren schon fertig, ne? 6 von 18. Das ist schon ein drastischer Schritt.
Ja. Aber andererseits hat eigentlich, glaube ich, fast jede von den Serien der letzten Zeit Reshoots gehabt.
Und ja, also Reshoots, klar, dass man nochmal Sachen neu dreht. Das war bei Echo ja auch der Fall. Aber 6 fertige Episoden in den Mülleimer zu werfen, den ganzen Release zu verschieben und die beiden Hauptschreiber zu feuern und andere Typen ranzulassen, ist schon drastisch.
Ja, stimmt. Das ist schon ein Schritt weiter.
Ja, also ich meine, hier das offizielle Statement sagt, sie wollen ein paar Elemente, die schon gedreht worden sind, beibehalten. Weitere serialisierte Elemente, was immer das heißen mag, hinzufügen und sich näher dem Ton der Netflix-Serien annähern.
Ja.
Ja. Und sie haben halt den Typen von The Punisher, also dieser Netflix-Punisher-Serie, dann an Bord geholt, um sich darum zu kümmern. Dario Scarlet Payne.
Ja. Die Leute können sicherlich schreiben. Natürlich ist dann immer das Problem, dass dann das Studio-Mandate dann noch reinkommt und das könnte dann das Ganze wieder ruinieren.
Wobei sie noch 2 andere mit an Bord geholt haben, nämlich Justin Benson und Aaron Moorhead. Und das sind die beiden, die für Moon Knight und für die 2. Staffel von Loki verantwortlich waren. Das heißt, sie sind zumindest gewöhnt, mit Marvel zu arbeiten, mit Disney. Und deren Interferenzen, die sich nicht in der Qualität widerspiegeln zu lassen. Weil ich schon finde, dass Loki Staffel 2 mit das Beste in der ganzen Phase 4 war. Und auch Moon Knight war eigentlich relativ solide.
Ja, doch. Das ist eben einfach, also ist eigentlich nicht unbedingt ein hervorragendes Lob für die Serie, sondern es zeigt einfach, wie schlecht der Rest war.
Ja, auch wobei ich die trotzdem auch vom Ton her ganz cool fand, mit diesen Persönlichkeitsstörungen und so. Ich habe mich da nicht dran gestört an den Sachen.
Das stimmt, das war gut. Also, und natürlich fand ich eben auch den Schauspieler wesentlich besser als Poe.
Ja, gut, Oscar Isaac. Ja, absolut. Der ist ja auch Apocalypse, ne? In dem X-Men Age of Apocalypse. Bin mal gespannt, ob sie da jemals irgendwie so eine Multiversumserklärung für finden, dass es derselbe Schauspieler ist und das einfach ignorieren werden. Schauen wir mal. Naja, ich bin gespannt. Gebe zu, von allen Projekten, die noch so kommen werden, ist für mich Daredevil sogar das, wo ich am meisten mich drauf freue, von den Marvel-Sachen, die jetzt in nächster Zeit angekündigt sind. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir es richtig hinkriegen. Ich habe sogar tatsächlich als Vorbereitung nochmal angefangen, die Netflix-Serie komplett zu gucken. Ich hatte bis dahin nur die ersten beiden Staffeln gesehen, die dritte dann nicht mehr. Und jetzt will ich es mal durchziehen, das komplett zu schauen.
Ja, klingt eigentlich nach einer guten Idee, aber gut, ist ja jetzt noch eine Menge Zeit.
Ja, ja, eben. Ist ja komplett auf Disney Plus inzwischen rübergewandert, also kann man ja schauen, wenn man ein Abo hat. Ja, gut. Das nächste, worüber wir reden sollten, wenn wir in der Chronologie bleiben wollen, es gab einen Trailer. Ich habe gerade gesagt, dass wo ich mich am meisten drauf freue, sei Daredevil. Stimmt gar nicht, weil es gibt ja noch einen Deadpool-Film. Deadpool und Wolverine sind jetzt offiziell der Titel, ist jetzt offiziell der Titel dieses neuen Projektes. Der Trailer ist vor kurzem jetzt gelauncht worden zum Super Bowl. Und ja, das ist wohl der Film, der zumindest den eigenen Anspruch hat, das MCU zu retten, weil sich Deadpool ganz unbescheiden als Marvel-Jesus, Marvel-Messias bezeichnet. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Ja, also ich denke, der Film hat tatsächlich das Potenzial wirklich dazu, sogar eben in Universe das MCU zu retten. Das ist wirklich eigentlich ein sehr gewagter Schritt, aber es könnte funktionieren.
Ja, sie haben sich diesen Hugh Jackman-Reveal noch aufgespart, Man sieht ihn also nicht von vorne im Trailer in seinem Wolverine-Kostüm. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sie diese Figur dann da einbauen wollen. Vor allem bin ich gespannt, welcher Wolverine das ist. Er trägt ja dieses gelbe Classic X-Men-Kostüm. Das heißt, da wäre dann die Frage, ob das der Hugh Jackman aus den X-Men-Filmen von 20th Century Fox ist oder nochmal ein anderer Wolverine. Ich bin sehr gespannt.
Also ich meine, wir wissen ja, dass Hugh Jackman wahrscheinlich da sein wird. Also er ist auf jeden Fall in dem Film drin. Aber es gibt tatsächlich auch Gerüchte, dass es andere Schauspieler sein könnten, die da Wolverine spielen. Vielleicht auch einfach auf einer anderen Zeitebene als jüngeren Wolverine. Irgendwas in der Richtung. Zum Beispiel ist da wohl einer der Namen, der häufig genannt wurde, Daniel Radcliffe. Harry Potter himself.
Ja, der wurde als Fancasting mal in den Raum geworfen, ne, habe ich gelesen. Ja. Der passt halt insofern besser zu Wolverine als Hugh Jackman, weil er zumindest klein ist. Ja. Also im Comic ist ja Wolverine ein kleiner Mann, der irgendwie so 1,60 Meter nur groß ist, aber dafür halt so ein, im Endeffekt so der Typ Kneipenschläger. Natürlich kriegt Hugh Jackman dieses Raue und dieses so ein bisschen sehr übermaskuline schon gut hin. Aber Hugh Jackman ist ja noch 30 Zentimeter größer als der Wolverine in den Comics. Und so einmal so einen richtig Comic-akkuraten Wolverine zu haben, so einen kleinen Bare-Knuckle-Fighter, fände ich schon cool. Da muss halt nur Daniel Radcliffe mal ganz ordentlich Muskelmaske draufpacken.
Ja, das auf jeden Fall.
Also der ist ja sogar muskulös, der Typ, ne? Wenn du den ohne Hemd siehst, der ist richtig ripped, würde man sagen, also richtig durchtrainiert. Aber für Wolverine brauchst du halt wirklich locker so 20, 30 Kilo mehr Muskelmasse, als Daniel Radcliffe hat.
Ja.
Oder sie tricksen das mit CGI, kann natürlich auch sein. Oder mit Anzug oder so. Das kann natürlich sein.
Ja, die Frage ist eben, ob wir wissen ja, dass die X-Men irgendwie ins MCU kommen werden. Aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Hugh Jackman noch in weiteren Filmen Wolverine spielen wird.
Ja.
Also könnte es eben sein, dass der Film auch so eine Art Launch-Campaign für seinen Nachfolger wird.
Ja, ich glaube, das müssen die aber auch. Also sie müssen sie irgendwie relaunchen. Entweder sie nehmen den Cast aus den First-Class-Filmen oder sie müssen sich irgendwas anderes einfallen lassen. Weil die klassischen X-Men, also die mit Patrick Stewart und Ian McKellen, da sind die Schauspieler einfach zu alt inzwischen. Kann man nicht anders sagen. Patrick Stewart geht auf die 80 zu. Ian McKellen dürfte auch schon Ende 70 sein irgendwie. Dann hast du das Problem, dass diejenige, die Phoenix gespielt hat, also Famke Janssen, hat leider die Route der Schönheitsoperation runtergegangen und sieht jetzt leider, also das ist schiefgegangen, diese Operation. Die kann man jetzt eigentlich, ja, also guck dir mal aktuelle Fotos von ihr an. Das ist jetzt nichts mehr, was noch Emotionen darstellen kann. Die macht jetzt noch ganz schlechte B-Movies, weil sie nicht mehr für die großen Rollen in Frage kommt, durch diese fehlgeleiteten Dinge. Schade für sie, tut mir leid. Gute Schauspielerin, ne? Und damals ja auch sehr attraktive Frau in den James-Bond-Filmen und so. Aber leider Gottes hat sich eben für diese Operation entschieden, wo man nachher aussieht wie eine Katzenfrau. Ja, und dazu kommt halt, wie gesagt, alle schon sehr alt. Ich glaube, da macht schon mehr Sinn, mit dem First-Class-Cast zu gehen. Die haben ja auch einen Wolverine, also da gibt's ja Hugh Jackman in dieser Kontinuität. Aber durch Multiversums-Mambo-Jumbo kann man ja erklären, warum er dann aussieht wie Schauspieler XY, Daniel Radcliffe oder wer auch immer.
Genau, also das ist ja da durchaus möglich.
Mhm. Wobei ich auch nicht glaube, dass Daniel Radcliffe der MCU Wolverine werden will. Weil ich glaube, der hat die Nase voll von so Franchise-Dingern.
Was? Glaubst du nur, weil er praktisch die erste Hälfte seines Lebens in einem verbracht hat?
Ja, und weil er danach ja auch wirklich nur noch Indie-Filme gemacht hat. So richtig abstruse kleine A24-Produktionen und sowas. Und die waren alle cool. Also der Typ hat eine richtig geile Karriere außerhalb von Harry Potter gehabt nachher. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt wieder will, mit einer Rolle immer assoziiert zu werden. Auch wenn es ja so eine ikonische ist wie Wolverine. Und dazu glaube ich halt, dass derjenige, der Hugh Jackman beerben wird, ein sehr, sehr schweres Erbe haben wird.
Ja, das ist wahr.
Ja, aber wir sollten den Trailer mal ein bisschen uns genauer anschauen. Weil da werden ja andere Marvel-Sachen aufgegriffen in diesem Trailer.
Ja, in der Tat. Tja, die große Bombe sind natürlich die Leute, die das wohlige Zusammensein von Wade und seinen Freunden zu seiner Geburtstagsfeier unterbrechen und plötzlich vor seiner Tür stehen. Und es ist niemand anderes als Agenten der TVA, bekannt aus Loki.
Wird bestimmt wieder niemand im Kino verstehen, weil keiner Loki gesehen hat. Aber wir wissen, dass die TVA die Time Variant Authority ist. Das heißt, diejenigen, die dafür sorgen, dass die Zeitleiste, dass die Zeitleiste quasi gerade bleibt und keine Varianten entstehen. Und in dieser Kontinuität von Deadpool hat er ja mit der Zeit rumgespielt in Deadpool 2, am Ende nämlich, als Vanessa wieder lebt und er die so Sachen macht, wie Ryan Reynolds zu erschießen, als er das Drehbuch für Green Lantern liest. sehr, sehr geil. Oder seine eigene Variation aus dem Origins-Film von Wolverine erschießt. Also, er hat mit der Zeit rumgespielt. Das könnte die TVA jetzt wieder gerade ziehen. Spannend finde ich, das ist eine TVA von vor Loki Staffel 2. Also, deren Logo, das man sieht, ist noch dieses alte Kang-Logo und nicht der Weltenbaum.
Ja, ich meine, das oder es ist eine multiversale, eine andere Variante von der TVA. Könnte natürlich auch sein.
Ja, wobei ich glaube, die Idee der TVA ist doch, dass es gerade keine Varianten von denen gibt, oder?
Das ist die große Frage, ne? Ich bin da noch nicht ganz sicher, ob wir das alles schon wissen oder ja, ob das wirklich alles durchdacht war zu diesem Zeitpunkt.
Ja, also vielleicht haben sie das Logo auch nur im Trailer, das alte da rein geschnitten oder rein retuschiert, damit Loki nicht gespoilert wird, Staffel 2. Und im echten Film ist es dann der Weltenbaum, das weiß man nicht. Andererseits gibt's ja auch keine Sacred Timeline mehr. Also insofern, was soll die TVA noch Leute prunen?
Richtig, ja.
Bin gespannt. Also wir sehen aber auch, dass ein Großteil dieses Trailers spielt in dieser Nicht-Welt, wo die Leute hingeschickt werden, die geprunt werden. Also diesem kargen Wüstenlandplaneten, wo ja auch Loki in Staffel 1 hingeschickt wurde. Das sehen wir ja. Wir sehen ja sogar Elias, dieses Wolkenmonster aus Loki. Das ist ja auch genau da, wo Ravonna Renslayer geendet ist. Das heißt, vielleicht sehen wir sie ja auch wieder in so einer Art Cameo. Vielleicht sehen wir auch die ganzen anderen Loki-Varianten, die noch da rumturnen. Also hier Alligator-Loki und Co. Kid Loki, Old Man Loki.
Also ich glaube, Alligator Loki werden wir mit Sicherheit sehen. Ich denke nicht, dass sich Ryan Reynolds den entgehen lässt.
Ja, ich wäre auch ein bisschen enttäuscht von Disney, wenn sie sich das entgehen lassen würden. Ja, und ansonsten bin ich mal gespannt, ob dieser Film wirklich Marvel retten wird. Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass der zu voll werden wird, dass das nur so ein Cameo-Fest ist und gar nicht eine eigene Story noch erzählen kann vor lauter Cameos. Aber ich habe da auch ein bisschen Vertrauen in das Deadpool-Franchise.
Ja, doch, also ich denke schon, dass, also die Filme waren bis jetzt tatsächlich richtig gut, deswegen ich denke, die kriegen das hin. Und also wenn nichts anderes, es wird auf jeden Fall ein sehr lustiger Film werden. Also ich denke, der Humor wird auf jeden Fall erstklassig sein. Viel mehr braucht ein Deadpool-Film auch nicht, deswegen.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Also beschränken sie sich auf den Humor? Oder soll das wirklich der Film sein, der Marvel rettet? Das ist halt die große Frage.
Ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Also ein Film, der sich eben wirklich auf das konzentriert, was man weiß, was diese Filme leisten können, könnte eben einfach den Ruf von Marvel auf jeden Fall retten. Aber natürlich, wir haben ja dann im Trailer, in den weiteren Szenen sehen wir ja, dass in der TVA Deadpool offensichtlich vielleicht ausgeschickt wird, um irgendwas im MCU zu retten, denn wir sehen ihn vor Monitoren stehen, auf denen verschiedene Szenen aus dem MCU dargestellt werden, unter anderem eben auch Captain America und so weiter. Und irgendwas wird er ja auf jeden Fall damit zu tun haben. Also, ja, irgendwas wird auf jeden Fall kommen.
Meinst du sogar, sie trauen sich an ein richtiges Reboot ran? Das ganze Universum quasi einmal auf Null gesetzt wird, wie in den Comics manchmal?
Also eigentlich sind solche Reboots ja eher ein DC.
Ja, ja.
Marvel macht das eigentlich nicht. Deswegen glaube ich jetzt nicht. Also, nee. Es würde auch eigentlich nichts ändern, wenn ich so drüber nachdenke, weil was das Universum eben braucht, sind vernünftige Schauspieler, vernünftige Charaktere, die das Ganze tragen können. Das ist es, was das MCU groß gemacht hat. Und darauf müssen sie sich eben wieder besinnen. Und das kann man eigentlich nicht innerhalb des Plots lösen. Das ist eine Sache des Studios und der Schreiber.
Na, ich glaube, es würde was für Leute nach außen ändern, weil du halt dann sagen kannst, ihr müsst jetzt nicht mehr 41 Filme vorher gesehen haben, um den 42. Film zu sehen, sondern du könntest jetzt theoretisch sagen, Freunde, es geht bei null los. Wir haben wieder einen Iron Man, wieder einen Captain America und wieder ein Thor, aber alle sind 20 Jahre alt oder so. Ihr könnt jetzt wieder ins Kino kommen. Es geht bei null los.
Ja, okay. Kann ich mir vorstellen. Könnte funktionieren, ja.
Ja, wäre schon ein gewagter Schritt, ne? Ich meine, der wird irgendwann sowieso kommen. Ob sie es jetzt in Universe erklären mit einem Reboot oder halt einfach 3 Jahre Pause machen und dann von neuem anfangen, so wie bei James Bond oder so, wo ja auch immer neue Schauspieler eine neue Ära quasi einläuten. Aber es wird irgendwann halt wieder mit Iron Man, Captain America und so weitergehen und nicht mit diesen ganzen Legacy-Charakteren.
Ja, doch, da gehe ich von aus.
Ja, muss. Also alles andere wäre auch Selbstmord. Finanzieller Selbstmord zumindest. Also ich gehe fest davon aus, dass es irgendwann halt kommen wird. Jo, gut, also wir sind gespannt auf Deadpool und halten den Atem an, was uns dieser Film bringen wird. Nicht mehr den Atem halten werden wir lange müssen, wenn wir auf diese X-Men Animated Serie warten. Apropos Wolverine, der wird noch in einem zweiten Franchise jetzt demnächst zu sehen sein. Und da trägt er auch den gelben Suit, also vielleicht ist das sogar dieselbe Figur, nur dass sie hier halt animated sein wird. Denn der erste Trailer oder Teaser ist rausgekommen für die X-Men Animated Serie, die sich an dem 1997er Cartoon, den vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer in ihrer Kindheit noch samstags vormittags auf, ich glaube, RTL gesehen haben, dass sie sich daran wieder orientieren können. Und ja, es geht von vorne los sozusagen. Also sie führen die Handlung weiter, das wollte ich sagen. Sie führen die Handlung fort. Und wir sehen im Trailer zumindest den Tod von Charles Xavier, der stirbt. Und anscheinend sowohl Cyclops das Kommando über die X-Men überlässt, als auch Magneto irgendwie in seinem Testament erwähnt zu haben scheint. Und da setzt die Handlung ein.
Ja, in der Tat. Und ja, ich meine, das war ein absolutes Highlight meiner Kindheit. Dementsprechend bin ich natürlich da absolut scharf drauf.
Ich glaube, es war für viele Menschen der erste Kontakt zum MCU. Also nicht zum MCU, aber zu generell Marvel-Helden, weil die meisten ja doch eher nicht die Comics gelesen haben werden früher. Das war ja die Zeit, wo nicht jeder Mensch Comics gelesen hat. Und dann werden diese Saturday-Morning-Cartoons wahrscheinlich für viele so eine erste Berührung zu so Charakteren wie Gambit, Rogue, Cyclops und so gewesen sein.
Ja, das mit Sicherheit gerade hier in Deutschland, denke ich, war das für sehr viele so der erste Kontakt. Und dann natürlich hatten wir ja auch diese Spider-Man-Animationsserie damals. Und dann gab es ja tatsächlich da Cameos und Crossover. Das war ein Erlebnis damals. Meine Güte. Hat keiner mit gerechnet und es passiert dann auf einmal.
Ich kann mich gar nicht mehr ganz erinnern. Was war denn das Crossover?
Das war zu dem Zeitpunkt in der Spider-Man-Serie, als Peter Probleme hatte mit der Mutation, als er praktisch, als ihm die extra Arme gewachsen sind oder teilweise sogar in dieses Spinnenmonster sich verwandelt hat. Und da hat er dann eben nach einem Spezialisten für Mutationen gesucht und ist natürlich auf Charles Xavier getroffen. Und so ist es dann zu einem, ich glaube, 2 oder 3 Episoden langen Crossover zwischen Spider-Man und X-Men gekommen.
Ha, krass. Das wusste ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber das war ja dann quasi das erste MCU.
Ja, im Endeffekt schon.
Ja, genial. Ich meine, diese Serien waren super ambitioniert, wenn man drüber nachdenkt. Weil diese Spider-Man-Serie hat ja auch Secret Wars vorweggenommen, sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob das jemals in Deutschland gelaufen ist. Aber in den USA lief es auf jeden Fall.
Ich glaube, es gibt eine deutsche Version davon, ja. Ich meine schon.
Ja, ich weiß noch, ich war damals als 97, war ich 13. Und dann war das wahrscheinlich ein paar Jahre später, war ich so 14, 15. Und da war ich in den USA und habe dann irgendwann den Fernseher in den USA eingeschaltet. Und da lief tatsächlich eine Folge, wo Spider-Man im Secret Wars auf diese ganzen anderen Helden getroffen ist. Also, was da alles so rumläuft, Captain America und Co. und Iron Man und weiß ich nicht. Das hat mir als Kind irgendwie, hat mich weggehauen. Es war natürlich damals noch 5 Jahre, bevor es in Deutschland dann gelaufen sein würde, weil die Amis waren ja damals immer noch weit voraus. Ja, aber das hat mich halt echt umgehauen damals. Und seitdem habe ich halt wirklich jeden Samstag diesen Spider-Man-Cartoon geguckt und in Deutschland dann darauf gewartet, dass irgendwann diese Secret Wars-Folgen kamen.
Ja. Ich hatte auch einige der Spielzeuge aus dieser Serie. Das musste man natürlich dann haben. Damals wurde noch gutes Spielzeug produziert.
Ja, und vor allem, was ich auch krass finde, ich habe mir diesen X-Men-Cartoon nochmal angeschaut, der auf Disney Plus ja auch komplett ist. die haben sich ja an die ganz großen Storylines rangetraut, ne? Die haben ja so Sachen gemacht wie Age of Apocalypse, die haben hier Days of Future Past gemacht und so, alles schon lange vor den Filmen. Die haben halt irgendwelche apokalyptischen Zukunftsvisionen gezeigt und so. God Love, Man Kills haben sie gemacht. Also die haben diese ganzen großen Comic Beats alle verfilmt quasi.
Richtig, und absolut eben auch auf einem wirklich ernsten Level. Also das war teilweise echt kein Cartoon, den man einem sehr jungen Kind zeigen sollte. Das wirklich. Also klar, man hatte dann immer hier Jubilee, die das Ganze eben so ein bisschen aufgelockert hat als der Teenager und natürlich auch als das Auge des Zuschauers in der Serie, als der Neuling in der Gruppe. Aber trotzdem, also manche von den Themen waren eben sehr erwachsen eigentlich.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, was ich auch ganz spannend finde, in späteren Iterationen ist ja Wolverine immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und irgendwann wurde es ja im Endeffekt Wolverine and the X-Men, zum Beispiel hier Days of Future Past, die Verfilmung, ist ja eigentlich ein Wolverine-Solo-Film, wo die X-Men nur so Staffage bilden, mehr oder weniger. Yes. In diesem Cartoon war er nur wirklich einer von vielen. Da war wirklich nur einer dieser Team-Member. Und da frage ich mich halt, ob das jetzt im Relaunch auch so sein wird oder ob der Wolverine dann doch wieder eine prominentere Rolle bekommt.
Ja, ich erinnere mich sogar noch an eine Szene. Da ist tatsächlich dann, glaube ich, sogar entweder der Zukunfts-Wolverine oder einer von denen ist da irgendwann zwischenzeitlich gestorben. Und dann sahst du tatsächlich irgendeiner der Alliierten da, die da sich gegen die Sentinel-Herrschaft in der Zukunft aufgerichtet haben, hatte dann so eine so ein Test-Tube-Ding aufgebaut, in dem dann Wolverines Adamantium-Skelett schwamm. Und das dann eben so mal eben in so einem eigentlichen Kinder-Cartoon, das ist schon ganz schön krass.
Also. Ja, absolut. Und was ich halt auch cool finde, ist, dass in dieser X-Men-Serie Charaktere vorkommen, denen auf dem großen Bildschirm noch niemals Gerechtigkeit widerfahren ist. Also vor allen Dingen Rogue und Gambit haben sie noch nie richtig hingekriegt, meiner Meinung nach. Selbst Cyclops, würde ich sagen, so einen richtig guten Live-Action-Cyclops gibt's irgendwie auch nicht. Das heißt, da hoffe ich, dass sie die dann ein bisschen prominenter featuren in dem Cartoon. Also gerade, ich geb's ja zu, ich hatte so ein bisschen Gänsehaut bei dem Moment im Trailer, als dann Cyclops diesen ikonischen Satz sagt von Professor Xavier, to me, my X-Men. Das war schon so ein kleiner Fanboy-Moment für mich.
Auf jeden Fall. Man merkt eben auch, dass die Leute, die diesen Cartoon machen, so ein bisschen in das Fandom eingetaucht sind, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der Trailer fängt ja an mit einem Fernseher, der eingeschaltet wird, wo dann eben der ganze Trailer laufen soll. Hast du gesehen, was da links neben dem Fernseher steht?
Nee.
Okay, das ist ein kleiner Rahmen mit einem Bild von Scott und Jean. Und das ist genau das Bild, das eigentlich wahrscheinlich jeder kennt, der mal irgendwann ein bestimmtes Meme gesehen hat. Nämlich das, wo Wolverine auf seinem Bett liegt und ein Bild in der Hand hält. Es wird natürlich je nach Meme auf jeden Fall verändert, was er sich anguckt. Ich glaube, es ist ein Bild von Morph im Original. Aber es ist wohl genau dieses Bild. Und das haben die da dann hingestellt. Also, es ist schon, die wissen ganz genau, was sie da tun.
Ja. Das hoffe ich. Und ehrlich gesagt hoffe ich auch, dass sie da jetzt nicht wieder so eine Multiversumsgeschichte draus machen.
Oh Gott, bitte nicht.
Also nicht wieder so tausende Querverweise auf irgendwelche Filme und Serien und dann gibt's dann doch wieder so einen überspannenden Handlungsplot oder so. Mach doch mal so einen Standalone Cartoon-Film, wo man sich einfach nur reinversetzen kann, wo man einfach 20 Minuten eine Animationsfolge guckt und die an sich eine gute Geschichte erzählt, ohne euch wieder 10 andere Properties auf den Weg zu bringen.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre sehr wünschenswert. Hast du zufällig auch gesehen, wer das Voice Acting macht?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Also tatsächlich ist mir eigentlich nur einer von den Namen wirklich ins Auge gefallen, weil ich die Person eben sehr gerne auch mag. Es ist tatsächlich Jennifer Haley, die Jean Grey spricht. Bekannt vielen Leuten wahrscheinlich aus den Mass Effect Spielen als weibliche Commander Shepard, aber eben auch eben natürlich etlichen anderen Rollen. Also sie ist wahrscheinlich eine der am weitesten verbreiteten Voice Actern in Animationsgeschichten überhaupt und das freut mich sehr, dass so jemand bei diesem Projekt dabei ist.
Ja, cool. Die kenne ich ja auch noch von den Videospielen. Dann bin ich mal gespannt. Vor allem, sie haben sich ja auch dieses ich sag mal, das Stunt-Casting verkniffen. Das heißt, sie haben ja nicht irgendwelche Promis genommen, um jetzt Wolverine zu sprechen oder so, sondern halt eher wirklich versierte Synchronsprecher und Sprecherinnen, die es halt können, aber jetzt halt nicht Promis, also keine A-Schauspieler sind.
Ja. Ja. Das muss ja auch nicht sein. Ich meine, das haben wir ja im Endeffekt beim MCU die ganze Zeit gesehen, dass man eben auch durchaus mal neuen Leuten eine Chance geben kann und die dann sich auch wirklich reinhängen.
Ja, klar. Ich meine, in letzter Zeit war es ja irgendwie gang und gäbe, dass in Animationsserien immer irgendwelche Schauspieler dann die Leute gesprochen haben. Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn man halt eher die Stimmen nimmt, die näher an den Originalen dran sind, also an dem Original 97er Cartoon, als dass man jetzt halt irgendwie unbedingt für Wolverine dann, was weiß ich, irgendeinen raubeinigen Schauspieler da ankarrt.
Da gab's doch irgendwie was, das habe ich irgendwann mal gesehen, auch in einem YouTube-Video, dass Wolverine eigentlich noch viel kanadischer hätte klingen sollen, als er es eigentlich dann im fertigen Produkt getan hat. Ja. Aber kein Mensch konnte ihn das verstehen.
Ja, richtig. Ich meine, der MCU, Wolverine ist ja gar kein Kanadier mehr. Was ja daran liegt, dass Hugh Jackman eben kein Kanadier ist, sondern halt Aussie, Australier. Aber ich fände es cool, wenn er jetzt wieder kanadisiert werden würde. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe auf endlich mal ein Comicbuch akkuraten Wolverine an dieser Stelle. Ja. Und auch so Sachen wie Storm finde ich auch im MCU, also in den Fox-Filmen, nicht so gut getroffen. Also auch da hoffe ich auf ein bisschen mehr Würde für diese Figur.
Wobei ich sagen muss, die neue, also die jüngere Storm in Apocalypse und so weiter, fand ich okay.
Ja, das war ja Punk-Storm sozusagen, ne? Die war okay, aber ich meine so diese schon in ihrer späteren Zeit und die halt diese als Göttin verehrte Figur, die auch so eine gewisse Würde ausstrahlt und so eine Erhabenheit hat, die haben sie jetzt in den Realfilmen noch nicht gehabt. Also die fände ich halt cooler, wenn sie das hinkriegen würden. In den Comics heiratet sie übrigens später dann Black Panther tatsächlich und wird dann Königin von Wakanda. Vielleicht kann man da ja noch irgendwie eine Anknüpfung dann finden.
Oh, möglich ist das.
Ja, so viel zu den X-Men Animateds. Haben wir noch zwei Themen. Die Fantastic Four, noch so ein altes Franchise von Marvel. Die erste Superheldenfamilie und eigentlich der erste Comic aus dieser neuen Marvel-Zeit, der damals Marvel erst auf den Programm von vielen gebracht hat. Also das erste Comic, was Stan Lee und Jack Kirby rausgebracht haben, um an die alte Größe von Marvel anzuknüpfen und damit das Silver Age der Comics eingeläutet haben. Das waren die Fantastic Four. Und diese Fantastic Four sind am Valentinstag bekannt gegeben worden von Disney. Das heißt, sie haben verlautbaren lassen, wer die Fanta 4 spielen wird im Live-Action, also im MCU. Und zwar ist ja schon länger bekannt gewesen, dass Pedro Pascal, bekannt als die Red Viper aus Game of Thrones oder Mando aus The Mandalorian oder als der Typ mit dem Man-Crush auf Nicolas Cage aus dem Nicolas Cage-Meme, dass der Mr. Fantastic spielen wird. Vanessa Kirby, die man aus The Crown oder auch Napoleon von Ridley Scott kennt, spielt Sue Storm. Dann spielt Eben Moss Backrack wahrscheinlich, wird es ausgesprochen, weiß ich nicht, oder Bachrack, den man aus The Bear kennt als Cousin von der Hauptfigur. Der spielt Ben Grimm. Und Joseph Quinn, den man vielleicht am ehesten aus Stranger Things kennt, spielt Johnny Storm. Also jetzt endlich sind die Casting-Entscheidungen gefallen, nachdem das ja wirklich tausendmal durch verschiedene Gerüchtemühlen gegangen ist und jeder eine Meinung hatte, wer wen spielen sollte und so weiter. Ja, und wie zufrieden bist du denn mit dem Casting?
Ja, ich muss leider gestehen, dass ich jetzt bis auf Pascal die anderen wirklich ganz wenig kenne. Also, ich habe gelesen, dass Joseph Quinn wohl bei Game of Thrones dabei war.
Ja, aber nur eine Folge lang, ne?
Ja, eben. Stranger Things habe ich zu meiner Schande nicht wirklich komplett verfolgt. Deswegen sagen mir die jetzt alle nicht so viel. Also das Einzige, was ich eben so ein bisschen komisch finde, ist, also das kann ja eigentlich kein Origin-Film sein, weil dafür sind diese Schauspieler eigentlich alle zu alt. Also das muss eigentlich ein Film sein, wo die Fantastic Four schon eine ganze Zeit lang existieren. Gerade eben Pedro Pascal ist einfach viel zu alt für einen jungen Reed Richards, deswegen. Aber ja, generell habe ich kein Problem damit. Das könnte auf jeden Fall funktionieren.
Ja, also ich kenne drei der vier. ich habe halt auch Stranger Things nicht gesehen. Das heißt, ich kenne jetzt nur Reed, Sue und Ben. Ich finde die aber alle fantastisch als Schauspieler. Also über Pedro Pascal müssen wir gar nicht reden. Der ist in allem gut, was er tut. Ist aber auch, ehrlich gesagt, vom Typ her nicht das, was ich mir unter Reed Richards vorgestellt hätte. Also, ich finde, Pedro Pascal ist so der witzige Onkel irgendwie, so der Kumpeltyp, der halt wirklich so ein bisschen schrullige, extrovertierte Personen spielen kann, wie hat die Red Viper zum Beispiel. Und ja, gut, er hat so ein bisschen väterliche Züge in Mando, aber da ist er mehr als Voice-Actor gefragt, denn als richtiger Schauspieler. Aber gerade so Sachen wie dieser Nicolas Cage-Film, die Unbearable, wie hieß der? Keine Ahnung, hab ich vergessen. Also auf jeden Fall stelle ich mir unter Reed Richards was anderes vor. Da stelle ich mir halt eher so ein Science-Nerd vor, der so ein bisschen von seinen Mitschülern ausgegrenzt wurde früher in seiner Kindheit, so ein bisschen da vor sich hingewerkelt hat in seiner Garage alleine und ein ziemlicher Loner war, bis er halt irgendwann Anschluss in dieser Fantastic Four Family gefunden hat. Und da ist Pedro Pascal für mich das Gegenteil, weil das ja so einer ist, mit dem du halt einfach Kumpel sein willst. So, den willst du doch irgendwie auf jeder Party haben, den Typen. Und deswegen ist es schon eine andere Herangehensweise an Reed.
Auf jeden Fall, ja. Ich fand das Casting wirklich etwas überraschend, als ich es das erste Mal gehört habe. Aber ich meine, es kann funktionieren. Es kommt dann eben wieder darauf an, dass der Plot eben auch korrekt daran angepasst wird. Mhm. Also kannst eben wirklich, wie gesagt, keinen Origin erzählen mit diesen Leuten. Müsstest also praktisch ja einen schon mehrere Jahre funktionierende Fantastic Four Familie erzeugen. Ja. Und vielleicht dann eher das andere Ende zeigen. Also vielleicht dann Konflikte innerhalb dieser Familie dann mehr als die Tension Points dann benutzen.
Mhm. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Und wir können gleich mal ein bisschen spekulieren, wie sie die dann ins MCU rüberkriegen wollen. Weil da habe ich eine Theorie zu. Aber ich will noch kurz die anderen Schauspieler durchgehen. Vanessa Kirby, wie gesagt, spielt die Schwester der Königin, also Schwester von Elizabeth in The Crown. Ich glaube, Margaret ist das, oder ich kenne mich mit Royals nicht aus, keine Ahnung. Das ist natürlich so eine Rolle, also wer die echte Queen, nee, nicht die Queen, sondern Princess Margaret kennt, der weiß, dass sie ja jemand ist, der auf den Thronanspruch verzichtet hat für ihre große Liebe. Und sie spielt die halt in den ersten, ich glaube, beiden Staffeln von The Crown, bevor sie von einer älteren Schauspielerin dann ersetzt wird, weil das ja so eine Anthologieserie ist, die durch die Jahrzehnte hindurch schreitet. Ja, und am Anfang spielt sie sehr konfliktierend, sagt man das, sehr konfliktbeladen. Also jemand, der dauernd damit hadert, dass sie eben nicht die Liebe ihres Lebens heiraten darf, während ihrer Schwester Elizabeth das schon erlaubt ist, weil zumindest die Serie das so darstellt, dass sie eben mit Prinz Philip die große Liebe gefunden hat und darüber halt nicht klarkommt, dass ihr das versagt wird und dass sie halt auf die Krone verzichten muss für diese die Liebe ihres Lebens. Und sie spielt halt immer so ein bisschen so, ja, man kann schon sagen, so sexy Vamp, um das mal jetzt ein bisschen runterzubrechen. Das spielt sie auch in Mission Impossible. Da verdreht sie ja Tom Cruise ordentlich die Haare, also Ethan Hunt, ordentlich was verdreht man? Den Kopf? Sagt man das?
Ja.
Ja. Sie verdreht ihm den Kopf, und ist so ein bisschen so die, ich sag mal, der Apfel der Verführung, während er ja eigentlich die Beziehung möchte zu der anderen Frau aus Mission Impossible. Das heißt, da werden wir also jetzt eine relativ wahrscheinlich sehr selbstbewusste und sehr taffe Sue Storm kriegen und auf gar keinen Fall so eine Damsel in Distress, wie sie es ja in den ersten Comic-Jahrzehnten immer noch war, als die Frau des Teams, die dauernd gerettet werden musste und so und von irgendwelchen schrulligen Herrschern, von irgendwelchen despotischen Ländern wie Atlantis oder Latveria entführt wurde und sowas. Das werden wir hier mit der Schauspielerin, glaube ich, alles nicht sehen. Die wird schon ihren Standpunkt verteidigen können und da den Männern, glaube ich, auch ganz gut den Kopf verdrehen. Aber ja auch eine sehr, sehr gestandene Schauspielerin. Ich gucke gerade mal nach, wie alt sie ist. Sie ist auch schon, also schon in Anführungszeichen 35. Also auch nicht, passt halt auch nicht in diese Origin-Theorie rein. Stimmt, ne? Ist auch jemand, der schon ein paar Jährchen die Miss Fantastic sein muss. Oder Mrs. Fantastic sein muss. Ja. Welches Casting ich richtig cool finde, ist halt das von Ben Grimm. Weil, also ich weiß nicht, wer The Bear von euch gesehen hat da draußen, aber The Bear ist eine ganz, ganz, ganz fantastische Serie. Und diese Figur des Cousins, der von Amos Bachrack oder Backrack oder wie immer es heißen mag, gespielt wird, der ist halt so ein typischer Ben Grimm eigentlich. So auf die erste aufs erste Ansehen hin so ein bärbeißiger, rauer Typ, der alle so vor den Kopf stößt. Aber je mehr du in diese Figur eindringst, umso mehr merkst du halt, dass der so einen weichen Kern unter einer rauen Schale hat. Und das ist ja Ben Grimm in a nutshell quasi.
Ja, auf jeden Fall. Das passt hervorragend.
Ja, auch schon 46, also auch er, kein Jungspund mehr, darf man auch nicht vergessen. Das heißt auch da eine weitere Theorie dafür, dass es kein Origin-Film werden wird. Genau. Ich meine, er wird ja eh nicht mit seinem Gesicht viel schauspielern. Er wird ja wahrscheinlich ganz viel in so CGI-Anzügen verbringen und dann wird da halt Ben Grimm drauf retuschiert werden. Aber gut, deswegen kann er die Rolle vielleicht ein bisschen länger spielen als die anderen, die selber noch vor der Kamera stehen müssen. Aber ich denke mal eher, dass er also sie werden ihn ja wahrscheinlich auch mal irgendwann in diesem Film als Ben zeigen müssen und nicht nur als The Thing. Dann ist eben die Frage, wie sie das dann machen, ob sie ihn dann CGI-mäßig verjüngen für den Origin oder ob sie gar keinen Origin geben, wie bei Spider-Man damals. Gibt ja bis heute keinen Tom Holland Origin-Film. Ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend.
Ja. Ich würde eh jedem empfehlen, einfach The Bear zu gucken. Genau. Und Joseph Quinn, den kenne ich jetzt nicht näher, weil ich halt Stranger Things nie gesehen habe. Aber der ist 30. Also der kann die Rolle noch 20 Jahre lang spielen, wenn er will. Und ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass er irgendwann mal in irgendeinem von diesem ganzen Zusammenhang gedönst da, dass er irgendwann mal eine Szene mit Spider-Man zusammen haben wird. Weil ja in den Comics Johnny Storm und Spider-Man so eine Kombi aus Bromance und Rivalending und überhaupt so eine Kabelbeziehung miteinander haben. Und deswegen hoffe ich, dass die da mal im Movie-Universum auch diese Chemie miteinander haben werden.
Das wäre sehr schön. Das Problem ist eben, dass wir gerade keinen Spider-Man haben.
Ja.
Ich glaube ja, Tom Holland ist gerade nicht in der Lage, den zu spielen.
Ich glaube, sie lassen sich den Ruhm von Tom Holland nicht entgehen. Also, die werden den schon wieder einführen.
Ich hoffe.
Vor allen Dingen, weil, also, diese Fantastic Four, die werden ja nicht aus dem 616-Universum stammen können. Das geht ja gar nicht. Wenn wir gesagt haben, dass das kein Origin-Film ist, heißt das ja, die müssen vor, ja, wenn ich Mr. Fantastic sehe, vor 10 Jahren zu den Fantastic Four gewesen sein. Viel früher geht nicht, weil Johnny Storm ist halt jetzt 30. Das heißt, der kann nicht vor 20 Jahren zur Fackel geworden sein. Das würde keinen Sinn ergeben. Das heißt, die werden ungefähr 10 Jahre lang aktiv gewesen sein. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie erklären, wo waren die in den letzten 10 Jahren des MCUs? Wo waren die während Thanos? Wo waren die während der 5 Jahre zwischen Thanos und der Besiegung von Thanos? Also, das würde nicht gehen. Deswegen glaube ich halt eher, die kommen aus einem anderen Universum. Und wenn ich mir dieses Vorschaubildchen angucke, was man da gesehen hat, dieses Bild, wo sie auf dem Sofa sitzen und dahinter diese Wohnzimmereinrichtung ist, da sieht man ja, wenn man nach links auf diesem Bild guckt, sieht man ja eine Figur, die man ebenfalls aus dem Saturday Morning Cartoon kennt, nämlich Herbie, diesen kleinen Roboter. Deswegen glaube ich, dass das sogar größtenteils in den 60ern spielen wird. Also ich glaube, die werden in den 60ern in ihrem Universum, also in irgendeinem anderen Universum, in den 60ern zu den Fantastic Four geworden sein, werden dann irgendwie in die Phantomzone geraten sein, werden da halt ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte drin verbracht haben und dann halt einen Weg rausfinden. Jetzt, wo Loki das Multiversum aufgestoßen hat, kommen sie da wieder raus, aber kommen leider im falschen Universum raus, nämlich im MCU.
Ja, das könnte funktionieren. Ich meine, dafür sind ja diese Negativzonen, Phantomzonen sehr nützlich, das stimmt.
Ja, da läuft die Zeit ja auch anders, also da werden die ja nicht 60 Jahre lang drin gealtert sein, sozusagen, sondern, ne, dass sie halt da für in ihrer Altersspanne gefangen gewesen sind und jetzt halt als diejenigen aus den 60ern wieder im MCU rauskommen werden, hat auch den Vorteil, dass du wieder so einen zeitplatzierten oder zeitdeplatzierten Helden hast, wie Captain America, nur jetzt halt eben mit dem Fantastic Four.
Ja, stimmt. Das wäre auch, glaube ich, eine sehr schöne Rolle für Pascal. So diesen Plot da reinzubringen, das passt, finde ich, zu ihm. Es hat eben wirklich eben auch was, ja, von diesem leicht apokalyptischen Setting, mit dem er ja eigentlich ganz gut zu tun hat, unter anderem eben in Last of Us. Ich glaube, das würde echt gut passen. Ja, Bin mal gespannt.
Ja, übrigens, mir ist noch eingefallen, du kennst denjenigen, der Ben Grimm spielt. Also hier den Evan. Du kennst ihn aus Andor.
Stimmt, ja. Ich habe gesehen, dass er da mitgespielt hat. Ich konnte mich nur leider nicht mehr an den Namen, an die Rolle erinnern.
Das ist einer von diesen Söldnern, die auf diesem abgelegenen Schottland-Planeten da, diesem kargen Planeten, zusammen mit Andor ihre Mission erfüllen. Das war der, der immer gegen Cassian war. Kannst du dich erinnern, diese Heist-Operation in Folge, 3 oder 4 muss das gewesen sein, wo sie hier diese Politiker da entführen wollen. Da gab es noch den einen, der nicht wollte, dass Andor ins Team aufgenommen wird. Und das war er. Ja, gut. Aber ich empfehle dir wirklich mal The Bear zu gucken. Ist auf Disney Plus, kann man einfach gucken. Die Folgen gehen auch nicht lange, aber die Serie ist so gut.
Oh, okay. Kommt auf die Liste.
Ja. Guck aber nicht hungrig. Immer vorher essen. Sonst hast du auf jeden Fall während des Guckens Hunger. Da kann ich dir ein Lied von singen. Gut, eine News haben wir noch, nachdem wir jetzt die Fantastic Four auch besprochen haben.
Ich habe sogar noch eine.
Ja,
aber bitte? Machen wir erstmal die du hast.
Ach so. Ja, wir müssen noch kurz über Madame Web reden. Die nächste Bombe aus dem Hause Sony. Ich weiß nicht, was mit Sony los ist, aber die schaffen das ja echt nicht mal, einen einzigen guten Film an den Start zu kriegen irgendwie. Also ich finde ja auch diese Venom-Filme nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt kam halt der neue Film, Madame Web. Ist auch, also die ganze Idee, diesen Film zu machen, ist schon super obskur, weil die haben ja die Rechte an Spider-Man an Disney sublizenziert. Das heißt, die können gerade nicht Spider-Man benutzen, wollen aber trotzdem ein Cinematic Spider-Verse aufbauen, statt aber auf ihre Animationsfilme, die ja richtig geil sind und richtig angekommen sind, zu vertrauen, wollen sie jetzt ein Cinematic Universe um die Bösewichte von Spider-Man herum bauen. Da war ja Venom der erste Auszug daraus. Morbius, It's Morbin Time, kennen wir ja alle noch. Kraven the Hunter kommt jetzt bald. Und so eben auch so ein super obskurer Charakter aus dem Spider-Man-Universum namens Madame Web, die, um die Folge jetzt rund zu machen, wahrscheinlich den meisten am ehesten aus dem Saturday-Morning-Cartoon bekannt sein dürfte. Zumindest hat man sie da auch prominent gefeatured in ein paar Folgen. Ja, und um diese Figur Madame Web herum, das ist so eine Hellseherin, die die Zukunft schauen kann. Und um diese Figur herum wurde jetzt ein Film mit Dakota Johnson gestrickt. Ja, und wer hätte es sich denken können, wie hätte man es ahnen können? Aber der Film ist natürlich komplett gefloppt.
Ja.
Wir haben gerade mal nachgeschaut, der hat ein Rotten Tomatoes Ranking von 13% bei den Kritikern. Also das Tomatometer geht Richtung Rotten. Und hat gerade mal 6 Millionen am Starttag gemacht. Was halt insofern wenig ist, dass das Valentinstag war. Und die Amis da, glaube ich, gerne ins Kino gehen. Aber selbst so ein Film wie One Love, dieses Biopic von Bob Marley, hat das Doppelte eingespielt.
Ja, yeah. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte Herbst nicht erwartet. Aber ja, nach Morbius. Also ich habe eben ein paar Reviews gesehen. Ich habe den Film tatsächlich selber mir nicht angetan. Bin auch eigentlich mittlerweile ganz froh, nachdem ich eben so ein paar Reviews mir angesehen habe. Also ich habe von Leuten teilweise gehört, dass Morbius ein Meisterwerk gegenüber diesem Film ist. Und das ist erschreckend. Wirklich.
Ja, es ist halt wieder so ein Film, der zu busy damit ist, irgendwelche anderen Figuren reinzuschreiben in seinen eigenen Film, anstatt mal eine vernünftige Geschichte zu erzählen. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es geht ja gar nicht hauptsächlich nur um Madame Web, sondern es treten ja auch so Figuren wie Spider-Woman. Julia Carpenter heißt sie ja in den Comics, hier im Film heißt sie irgendwie anders, aber es ist trotzdem Spider-Woman auf. Und noch ein paar andere Spider-Women treten eben auf, also verschiedene weibliche Figuren von oder Versionen von Spider-Man, die natürlich alle wiederum keine, also die sind dann alle im Film, aber die bekommen halt alle nicht genug Screentime, um irgendwie sich als eigenständige Charaktere zu etablieren. Und gleichzeitig nimmst du durch diese Figuren auch noch Spotlight von Madame Web wieder weg.
Ja, ja, ich habe die Rollen durchgelesen und habe dann eben gesehen, dass da eigentlich sehr interessante Figuren aus dem Marvel-Universum drin sind. Zum Beispiel Matty Franklin war er auch unter anderem mal eine Zeit lang als Spider-Woman unterwegs im Marvel in den Comics, hat aber eigentlich eine sehr interessante Backstory, die unter anderem mit Norman Osborn zusammenhängt,
ja.
Und auch mit Spider-Man natürlich.
Ja, aber also vergiss es alles. Nicht. Nein, alles nicht drin im Film. Vergiss es. Ist alles nicht drin.
Ach, Gott.
Was noch viel schlimmer ist, weißt du, wer drin ist in dem Film? Und jetzt wird's absurd.
May und Ben Parker, ne?
Nee, Mary und Ben Parker. Mary. Also Mary ist die Mama von Peter Parker und die Schwester von Ben Parker, dem Onkel Ben, der halt immer stirbt in den Spider-Man-Filmen. Und die sind halt hier drinnen und das macht alles keinen Sinn. Also Ben Parker ist in diesem Universum ein Rettungswagenfahrer und der Arbeitskollege von Madame Web. Und dann gibt's so eine richtige awkward Szene, wo sie auf so einer Art Babyshower sind für die schwangere Mary Parker. Die ist halt schwanger und diese ganzen Frauen da spekulieren darüber, wie das Kind heißen wird. Dann wird gesagt, ja, er könnte ja Ben heißen oder Richard Junior oder sowas. Und dann sagt sie, nein, sein Name ist, jetzt käme ja eigentlich Peter Parker, aber aus irgendwelchen Gründen wollen sie den Namen nicht aussprechen oder vielleicht dürfen sie es auch nicht aus rechtlichen Gründen. Und deshalb platzt in der Sekunde, wo sie den Namen sagen will, ein Luftballon. Das ist jetzt kein Witz. Nein, er wird heißen Pff. Und diese Szene, die geht bestimmt so 4-5 Minuten lang, wo die da verschiedene Namen hin und her schmeißen. Nur damit am Ende der Reveal ist, ja, wir sagen es dir nicht.
Oh Gott. So was Ungeschicktes. Also.
Nee. Ja, vor allem, warum? Also, warum? Lass doch einfach diese Figuren weg. Wenn du den Namen Peter Parker anscheinend ja eh nicht aussprechen darfst, dann lass sie doch alle weg.
Ja. Das wäre eigentlich am logischsten, ne?
Ja.
Ich habe den Film nicht gesehen und ich kriege trotzdem Schmerzen, wenn ich das höre.
Ja.
Meine Güte.
Das ist eigentlich schade, weil ich finde das Casting von dem Film relativ solide. Also jetzt, ich kannte jetzt Dakota Johnson nur aus diesen 50 Shades Filmen, für die man keinen Menschen ernst nehmen kann. Die macht's aber gut. Also die tut mir leid, dass sie da jetzt unter den Bus geworfen wird. Die hat ja auch in der Tat ihren Manager gefeuert, der ihr die Rolle da besorgt hat, weil sie gesagt hat, du hast mich in diese Gurke da reingesteckt. Du bist nicht mehr mein Manager, du bist raus. Ja, und sie ist jetzt also ohne Casting-Agenten, gerade im Moment. Ja, und die anderen haben sie halt nach dem Motto gecastet, wir nehmen jetzt junge und trendende Schauspielerinnen, die gerade so ein bisschen halt on demand sind. Also eine Sydney Sweeney geht gerade durch dieses Mean Girls Remake ab. Die kann aber auch schauspielern. Ich habe die jetzt gesehen in dem Film Reality. Das ist der Film über Reality Winner, diese bekannte Whistleblowerin in den USA, die dafür ins Gefängnis musste, dass sie da irgendwie einen Artikel geleakt hat. Da spielt sie ja halt die Titelfigur und macht das echt gut. Und sie muss da richtig schauspielern und so ganz ohne alles, ohne Requisiten, ohne Make-up, ohne Kostüm. Man steht einfach nur von einer nackten Wand und muss schauspielern. Das macht die schon gut, aber es ist halt hier vollkommen verschenkt mal wieder, logischerweise. Naja, und ja. Auch andere gute Menschen wurden im Film gecastet. Der Bösewicht wird gespielt von, ich glaube, Taha Ben Ali heißt er. Das ist derjenige, der in The Serpent den Serienkiller gespielt hat, eben The Serpent. Und der ist eigentlich gut, aber halt auch wieder hier wieder völlig verschenkt.
Ja, ich habe so am Rande eben Ezekiel aus den Comics wahrgenommen. Ich weiß eben, dass er da hatte ja irgendwas mit dem Spinnentotem zu tun. Und das hat dann eben auch irgendwas mit Peter zu tun. Also die waren beide irgendwie beide mit dem Spinnentoten verbunden, was eben auch irgendwie übernatürlich dafür gesorgt hat, dass Peter von der radioaktiven Spinne gebissen wurde.
Ja.
Also es war irgendwie also so ein bisschen hier, Religion da reingebracht.
Ja. Hier ist es halt anders, logischerweise. Gibt ja keinen Peter Parker bis jetzt in diesem Universum. Aber hier ist er jemand, der irgendwie anscheinend in verschiedenen Zeitebenen sein kann, der in den 70ern schon in einem Dschungel in Südamerika war. In diesem Dschungel war auch die Mutter von Madame Web, von Cassandra, zugegen. Und in diesem Dschungel, und jetzt wird's auch wieder dumm, in diesem Dschungel gibt's ein antikes Volk von Spider-Leuten, die allesamt die Fähigkeiten von Peter Parker haben. Also alle Bäume hochrennen können und irgendwie Spinnenseile schießen können und sowas. Und die leben da alle versteckt im Dschungel und haben noch irgendwelche geheimen Heilungsfähigkeiten und schaffen es damit, dem Kind der hochschwangeren Mutter von Cassandra das Leben zu retten. Und dadurch bekommt halt Cassandra ihre hellseherischen Fähigkeiten. Ja, es ist super dumm.
Ich
Die sprechen auch alle Englisch dann im Dschungel, ne? Die ganzen Spider-Leute.
Logisch. Nee, klar. Ich meine, das hat doch Stargate schon vor Jahren etabliert, dass Englisch die Sprache des Universums ist. Also,
ja. Bitte. Ich glaube, auch im echten Dschungel von der Südamerika wird ganz viel Englisch gesprochen. Gehe ich von aus.
Oh. Ja, also ich glaube ja mittlerweile wirklich, dass diese Filme nur noch produziert werden, damit Sony diese Rechte behalten kann.
Ja.
Da gibt es keinen anderen Grund mehr für.
Ja, da gehe ich auch von aus. Die müssen da alle, was weiß ich, 2 Jahre oder so, einen Film raushauen. Und denen ist die Qualität, glaube ich, selber scheißegal. Hauptsache, die machen irgendwas, um die Rechte zu behalten. Hauptsache billig.
Ich habe auch gehört, dass wohl das Product Placement sehr stark gewesen sein muss. Das eben dann, damit Sony nicht viel bezahlen muss, da haben sie dann so viel Marketing wie möglich reingepackt. Ich weiß nicht, ob es Pepsi war. Das war bei Angry Joe zumindest
ja,
das Beispiel, was er gegeben
hat.
Naja,
es war Pepsi. Hm. Das war so ähnlich wie damals bei Power Rangers, dem Live-Action-Ding, wo das Finale in so einer Dunkin' Donuts-Filiale stattfindet.
Oh Mann. Ja, ich weiß es auch nicht. Also es ist eben wirklich armselig, wenn Sony diese Filme wirklich nur aufgrund der Rechte produziert und absolut da keinen Deut drum gibt, was für eine Qualität sie da raushauen. Das ist einfach nur schlecht.
Ja, vor allem das Schlimme ist, die sind sich ja anscheinend selber nicht bewusst, dass die das nur der Rechte wegen machen. Die versuchen ja immer noch verzweifelt, ihr Sinister Six Universe auf den Weg zu bringen und versauen das ja wirklich jedes Mal aufs Neue.
Ja, sie haben sich ja schon den Vulture aus dem MCU geklaut dafür.
Ja, ja. Ich bin mal sehr gespannt, ob dieser Craven-Film irgendeine Qualität haben wird.
Oh Gott, nee, vergiss es. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst Craven nicht ohne Spider-Man haben. Das klappt einfach nicht.
Und vor allen Dingen haben sie ihn ja scheinbar auch zu einem Anti-Helden gemacht. Also so ein Tierrechtsaktivist, der über Leichen geht, um da die Rechte von Tieren zu schützen. Und das ist ja auch nicht Craven.
Nö.
Und vor allen Dingen, nein. Und es gab ja gerade eine richtig gute Version von Craven in dem Videospiel halt. Also Spider-Man Teil 2 für die PlayStation. Da gibt's ja einen coolen Craven. Aber ja, auch den wird's nicht im Kino geben. Naja, gut.
Gott.
Du sagst, du hast noch eine News, dann hau mal raus.
Ja, Vince, noch eine positive Sache zum Abschluss. Es gibt eine neue Sache aus dem Buffy-Universum. Eine Sache, die natürlich auch gerade für uns beide so in unserer Jugend auch sehr viel geprägt hat, muss ich sagen.
Ja, ich empfehle dazu die Movie-Rantner-Folge mit den Damen vom Nerd-Podcast, wo wir über Buffy gesprochen haben, eine Stunde lang. Hört euch gerne mal an.
Und ja, tatsächlich hat wohl eigentlich eine schon bekannte Person aus dem Cast hat die Feder in die Hand genommen, Amber Benson. Vielleicht einigen bekannt, also natürlich aus der Serie bekannt als Tara, aber auch dafür bekannt, dass sie einige Comics aus dem Buffy-Universe später geschrieben hat. Und jetzt hat sie ein Audio-Drama geschrieben. Und dabei hat sie es dann tatsächlich eben auch geschafft, eine gute Menge des Originalcasts als Sprecher wiederzubekommen. Und so ist dann zum Beispiel James Masters wieder in der Rolle als Spike dabei. Wir haben Charisma Carpenter als Cordelia wieder. Emma Caulfield ist dabei. Amber Benson natürlich ist selber auch wieder am Start. Wir haben Juliet Landau und natürlich einer meiner absoluten Favoriten, Anthony Head, wieder als Giles zurück. Darauf mussten wir wirklich Jahrzehnte warten. Und ja, ich habe mir das Ding mal angehört und das ist wirklich richtig gut. Also das Einzige, was eben so ein bisschen doof ist gerade, einfach weil auch der Rest der Welt uns damit so zuhaut, ist, dass es leider eben auch ein bisschen eine Multiversumsgeschichte ist.
Ach Gott, okay.
Das ist leider der Nachteil.
Ach ja, das spielt in einer alternativen Zeitzone, ne? Habe ich gelesen.
Ja, eine alternative Dimension, ja.
Ja. Also, was ist da nochmal anders? Was war nochmal das unterscheidende Element?
Ja, im Endeffekt war das, glaube ich, einfach der Grund dafür ist, dass Sarah Michelle Gellar, unsere alte Buffy, wohl kein Interesse mehr daran hat, diese Rolle nochmal zu spielen und sich irgendwie in Verbindung damit zu bringen. Das heißt, man hätte also im Endeffekt eine Slayer-Geschichte ohne Slayer gehabt. Deswegen reisen wir also in ein alternatives Universum und hier ist die Jägerin niemand anders als Cordelia. Es ist eine etwas faszinierende Umänderung der Realität, aber ich muss sagen, es funktioniert tatsächlich. Also,
Welche Version
jetzt.
von Cordelia ist denn das? Ist das die aus den ersten Buffy-Folgen oder die später etwas bisschen reifere Angel Clairvoyant Cordelia?
Weder noch, also es ist, also diese Cordelia stammt ja aus dem alternativen Universum. Das heißt, sie hat im Endeffekt auch eine komplett andere Geschichte. Sie ist, wenn ich mich recht erinnere, da mit 15 zur Slayer geworden. Und seitdem ist da eben auch in ihrer Welt alles Mögliche passiert. Und ja, auch sehr viel Schlechtes wohl. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr, ob sie in der Serie auch eine Schwester hatte.
Wird, glaube ich, nie
Aber die
erwähnt.
ist
Also
wohl
wüsste ich jetzt nicht.
hier zumindest bei durch die Vampire umgebracht worden, unter anderem durch den Master. Und ja, das hat sie dann auf jeden Fall sehr geprägt und hat sie dann eben auch zu einer ziemlich ja düsteren Figur werden lassen. Also kannst dir ungefähr vorstellen, erinnerst dich noch an die alternative Welt, die Anjanka damals geschaffen hat, als Cordelia diesen Wunsch geäußert hat, dass Buffy niemals in Sunnydale war. Diese Buffy kannst du dir ungefähr vorstellen als Cordelia. Also diese mehr abgehärtete mit Narben im Gesicht, sowas in der Richtung, die eben keine Scoobies um sich hatte.
Um sie zu
Das ist also.
grounden. Ja. Wo kann man das denn hören?
Unter anderem auf Audible kannst du es dir besorgen. Das und ich glaube auch generell also auf anderen Podcast-Plattformen. Ich kenne es jetzt eben nur von Audible, aber.
Nicht gesponsert hier. Wir kriegen kein Geld von Audible dafür. Leider. Na, machen wir ein bisschen Kohle locker, Amazon. Ihr habt's doch. Jo, aber unsere Empfehlung des Tages, das Buffy-Hörspiel. Wie heißt das?
Tatsächlich einfach nur Slayers, a Buffy
Slayers.
Worth Story.
Ja, also Slayers, a Buffyverse Story. Hört sich mal an. Wir verlinken das in den Show Notes. Dann müsst ihr nicht suchen. Ja, und das soll unsere Empfehlung für heute gewesen sein. Hast du noch was oder sind wir soweit dann durch?
Das wär's dann von mir.
Sehr schön. Es war eine runde Folge. Lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen, ob wir öfter solche Rundumschläge machen sollen, wo wir jetzt nicht im Detail auf einzelne Dinge eingehen, aber dafür alles mal so ein kleines bisschen zumindest mal anreißen und euch damit so einen kleinen Überblick über die aktuellen News geben wollen. Also wenn das was für euch ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann können wir öfter solche Videos hier produzieren oder Podcasts. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was so als nächstes ansteht. Jetzt kommen ja langsam wieder die ganzen Serien und Filme zurück in die Kinos, die wir hier besprechen. Also allein dieser X-Men-Cartoon kommt ja schon im März. Dann haben wir da was zum drüber reden. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns noch alles im Jahr 2024 und 2025 erwarten wird. Gut, danke, dass du da warst, Thomas, und bis zum nächsten Mal. Gut, macht es gut, bleibt gesund, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Na, Sie haben es mal wieder geschafft.
Und mich auch, wenn ich das sagen darf.